Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Susanne Burkhardt.
Und mit Ihnen, schön, dass Sie dabei sind. Die Dramatikerin Patty Kim Hamilton, die hat die USA verlassen, als Trump 2016 erstmals zum Präsidenten gewählt wurde. Jetzt wohnt sie in Sachsen-Anhalt. Wie schaut sie aus der Ferne auf die Entwicklungen in ihrer einstigen Heimat? Darüber sprechen wir gleich. Außerdem besuchen wir ein kleines Theater im schönen Erzgebirge. Das bleibt seinen Werten auch in schwierigen Zeiten treu. Nun wird er also wieder ins Weiße Haus ziehen, erneut als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Donald Trump. Und diesmal kann die Autorin, Regisseurin und Performerin Patty Kim Hamilton ihr Land nicht noch einmal verlassen, denn sie zog schon 2016 nach Deutschland, wo sie, wie auch in den USA, Familie hat. Wie sie auf das Wahlergebnis schaut, das will ich jetzt von ihr wissen. Schönen guten Tag, Frau Hamilton.
Hallo, guten Tag.
Wie haben Sie denn den Wahlabend erlebt?
Dieses Mal, ich war auf einem Wahlevent, also von einem Think Tank, das heißt Aspen. Die hatten ein großes Wahlevent mit sehr vielen Speakern und Speakerinnen. Und ich war da bis 4:30, bis ich irgendwann gemerkt habe, okay, ich muss jetzt nach Hause, ich werde wirklich zu müde. An dem Punkt hatte ich immer noch die Hoffnung, dass es sich vielleicht dreht mit den Swing States, aber es sah einfach immer weniger so aus. Und als ich dann schlafen gegangen bin, war es eigentlich ziemlich klar, dass es sich nicht wieder dreht zu Harris. Und dann, als ich aufgewacht bin, dann war es einfach klar, dann hat Trump schon gewonnen.
Hat Sie das Ergebnis überrascht?
Nein, also vor 8 Jahren waren wir so geschockt, weil keiner gedacht hat, dass es eine Chance gibt, dass Trump in irgendeiner Weise Präsident werden könnte. Und dieses Mal bin ich halt reingegangen mit dem Wissen, dass es natürlich möglich ist, aber mit der sehr großen Hoffnung, dass es doch nicht passiert. Und deshalb, ich war nicht überrascht, ich war nur sehr traurig. Enttäuscht. Also ich habe auch das Gefühl, ich bin tatsächlich sehr emotional abgeschaltet im Vergleich zu vor 8 Jahren. Also ich weiß noch, vor 8 Jahren waren wir alle sehr wütend. Wir sind am nächsten Tag protestieren gegangen, wir haben geweint. Und viele von meinen amerikanischen Freunden, mit denen ich gesprochen habe, die haben auch diese Woche sehr viel geweint. Ich fühle mich da irgendwie ein bisschen kälter, aber ich glaube auch, weil ich es zu irgendeinem Punkt auch wusste oder das Gefühl hatte, das wird wahrscheinlich so kommen.
Als Sie vor 8 Jahren protestiert haben und wütend waren, warum haben Sie denn dann genau beschlossen, auch die USA zu verlassen?
Ich hatte eine Textnachricht erhalten von Familienfreunden aus Deutschland und die sagten dann einfach, du machst deinen Abschluss und du kommst hierher. So, das war so die erste Reaktion darauf. Und ich habe einfach mir gedacht, ich hatte so ein Bauchgefühl, das wird nicht gut für die Kunstszene. Ich arbeite ja im Theater, das ist eh immer schwierig und das wird einfach nicht so gut ausgehen. Ich gehe da nach Deutschland und ich probiere das mal aus. Ich hatte auch den Rat gekriegt von meinen verschiedenen Mentoren in New York, dass ich nach Deutschland gehen sollte, nach Berlin. Und ich hatte keinen richtig klaren Plan oder Gedanken, wie das weitergeht. Ich hatte nur so ein Bauchgefühl von, das geht hier nicht gut weiter. Und ich war auch sehr betroffen von vielen von den Policies, wie zum Beispiel dem Muslim Ban. Ich konnte das einfach nicht mehr aushalten und dann bin ich einfach umgezogen. Also das war für mich halt auch etwas sehr Großes, worüber ich viel nachgedacht habe. Mit dieser Wahl war, dass es wahrscheinlich bedeutet, dass es unglaublich unwahrscheinlich ist, dass ich wieder zurückkehre nach Amerika, obwohl da meine ganze Familie wohnt, obwohl da sehr, sehr viele Freundschaften sind.
Jetzt haben Sie Familie in den USA und in Deutschland und Sie haben mir vorher gesagt, dass ein Großteil Ihrer Familie auch Trump gewählt hat. Konnten Sie Ihnen erklären, warum?
Ich habe gerade gar keine Familie in Deutschland. Also meine ganze Familie lebt entweder in den USA oder meine Eltern leben gerade im Ausland, aber die werden zurückkehren in die USA. Ja, das war schon vor 8 Jahren. Ich weiß noch genau, bei Thanksgiving gab es einen großen Streit, weil alle sich gefreut haben, dass Trump gewonnen hat. Ich glaube, in den 8 Jahren seither bin ich eher abgebrüht, weil ich so viele Gespräche geführt habe mit meiner Familie über, was sie politisch denken. Meine Familie ist sehr religiös, sehr konservativ. Ich bin auch so aufgewachsen. Ich bin also eher anders als meine Familie. Das kommt natürlich auch viel von meinem Beruf, dass ich mich halt mit politischen Wahrheiten auseinandersetze, dass ich viele Menschen um mich herum habe, die queer sind zum Beispiel, und dass diese Themen für mich wichtiger geworden sind. Auch Reproductive Rights sind für mich als Frau extrem wichtig geworden. Also ich merke einfach, wie diese politischen Sachen für mich sehr persönlich geworden sind und dadurch sich meine Haltung auch geändert hat von der, die mir beigebracht wurde als Kind. Auf der anderen Seite habe ich, glaube ich, auch ein Gefühl, was vielleicht viele nicht teilen in meiner Bubble, was ist, dass ich halt aushalten kann, dass Menschen verschiedene Meinungen haben. Also ich hatte am Anfang sehr große Schwierigkeiten, darüber zu kommunizieren, hatte teilweise auch keinen Kontakt mit Teilen von meiner Familie. Und dann habe ich das über die Jahre halt zur Seite gelegt, weil ich gemerkt habe, dass es mir wichtig ist, irgendeine Form von Beziehung zu haben. Ich glaube, deshalb bin ich auch nicht so überrascht, weil es so eine Norm in meiner Familie ist, dass ich wusste, dass so viel mehr Leute für Trump wählen.
Sie haben ja auch mal das Drag-Kollektiv Juicy geleitet und sind damit in New York und in Berlin aufgetreten. Was würden Sie sagen, was befürchten Sie gerade für die queere Szene unter der nochmaligen Präsidentschaft von Donald Trump?
Ich habe mir in den letzten paar Tagen sehr viel angeschaut, auch über Social Media, also auch die Statements. Ich glaube, es könnte sich sehr krass in die Richtung Repression halt bewegen. Kein Zugang, keine Freiheit zur Selbstbestimmung. Also das fühlt sich so dystopisch an, aber es ist einfach Realität. Je mehr das halt untergedrückt wird, desto mehr wird es einfach gefährlich, als queerer Mensch in der Gesellschaft zu sein. Und ich sehe das wirklich als reale Möglichkeit, dass halt sich die Gewalt auch sich erhöht, dass wir mehr Gewalt sehen gegen queere Menschen, natürlich auch gegen Menschen mit Migrationshintergrund. Also die Sprache, die Trump benutzt, ist halt gefährliche Sprache, weil es die Tür aufmacht für Menschen, einfach Gewalt auszuüben. Und ich glaube, das ist auch die Angst, die viele Amerikaner halt spüren, ist halt diese Angst, dass es nicht mehr sicher sein wird, in diesem Land zu leben.
Jetzt könnte es aber auch sein, dass so in Krisenzeiten, dass man sich dann als Kulturszene stärker zusammenrauft, aktiver wird. Ich denke an Brasilien und die Kulturszene dort unter Bolsonaro. Gab es das auch in den USA nach der ersten Trump-Wahl?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ein sehr berühmtes Stück, What the Constitution Means to Me von Heidi Schreck. Das wurde in New York gezeigt. Ich habe es auch auf Broadway gesehen. Es ist eine großartige Auseinandersetzung von einer Frau über ihre Beziehung zu ihrem Körper und auch die Constitution der USA und wie das Politische halt sehr persönlich und privat Auswirkungen hat. Es gibt natürlich sehr viele Menschen, die halt so darauf antworten. Grundsätzlich sehe ich auch auf meinen Social-Media-Kanälen gerade, dass sehr viele KünstlerInnen dazu aufrufen, Kunst zu schaffen in dieser Zeit. Und ich habe auch viel gesehen, was sagt, natürlich ist die Kunst nicht dazu gemacht, irgendwas zu ändern, aber die Kunst ist der Weg durch diese schwierigen Zeiten. Also ich glaube schon, dass viele Leute zusammenkommen und sagen, was können wir machen hier in Reaktion drauf? Und jemand hat gestern auch im Internet gesagt, ja, die Kunst kann ja auch Meinungen ändern. Und das ist auch ein Grund, warum ich überhaupt schreibe. Also ich sehe das auch als eine Möglichkeit, vor allem so die Menschen, die sich überhaupt nicht politisch fühlen, anzusprechen. Ich glaube, man kann mit der Kunst Menschen erreichen, die halt eher neutraler sind und denen eine Welt aufmachen. Das ist mir auch so passiert, dass ich halt durch Filme vor allem politisiert wurde, dass ich dadurch überhaupt mich zum ersten Mal wirklich mit Rassismus auseinandergesetzt habe, bevor ich selber das machen musste auf der Straße. Unter Pressure kommt sehr interessantes Werk auch hoch. Ich arbeite ja auch selber gerade mit einem Stück über den ehemaligen Osten, Migration in den Osten, was es bedeutet, in Deutschland zu leben in dieser Zeit. Und ich glaube, wir werden mehr und mehr solche Stücke auf jeden Fall auch sehen.
Ja, genau dieses Stück wollte ich gerade ansprechen, denn die ganz treuen Hörer von Rang 1 müssen Sie eh schon kennen. Sie waren schon zweimal zu Gast in unserem Theatermagazin. Einmal ging es um ein Stück über Schmerzen, das Sie fürs Theater Bremen geschrieben haben. Und einmal ging es, Sie haben es gerade erwähnt, um ein Stück über das Leben in Sachsen-Anhalt und der Himmel über uns ist sein eigenes Land. Zu sehen gab es dieses Stück bei den Autorentheatertagen in Berlin. Sie sind auch Hausautorin dort. Die Geschichte hat auch mit Ihnen zu tun. Sie leben da ja in Sachsen-Anhalt in einer AfD-Hochburg, muss man ja sagen. Aus heutiger Sicht war der Wechsel von den USA, Trump-Regime, jetzt nach Sachsen-Anhalt irgendwie auch so eine Art Wechsel vom Regen in die Traufe?
Ja, um ganz ehrlich zu sein, ich hatte nie diese Angst vor dem Osten. Also ich habe viele Freunde, die auch Migrationshintergrund haben, die mir gesagt haben, spinnst du, dass du da rausziehst? Aber ich hatte eher eine Faszination mit den Osten, weil meine Mutter, ihre Familie kommt aus Nordkorea und ich hatte immer so ein Interesse an dieses geteilte Deutschland, wie es war hinter der Mauer und auch, dass die Mauer dann gefallen ist, weil ich natürlich keinen Zugriff habe auf die Realität in Nordkorea und deshalb war das für mich eher interessant. Ich glaube, es war auch sehr naiv. Ich habe nicht darüber nachgedacht, in welche Richtung politisch sich der Osten bewegt oder grundsätzlich Deutschland. Ich bin hierher gezogen und dann muss ich mich halt damit konfrontieren und auseinandersetzen, was natürlich dazu führt, dass das einfließt in meine Arbeit. Ich muss sagen, ich fühle mich hier tatsächlich sehr wohl. Also mir sagen auch immer wieder Leute, wie kann das sein? Aber ich habe das Gefühl, ich habe hier eher ehrliche Gespräche mit den Menschen um mich, also meine Nachbarn. Ich bin auch so ein bisschen involviert in den lokalen Verein, der heißt Auf dem Bund anders. Also das ist auch ein sehr diverser Verein, wo Menschen auch mit Migrationshintergrund kommen, um zum Beispiel Deutsch zu lernen und so weiter. Und das ist ein sehr offener, warmer Raum. Und da sind auch Menschen, die halt genau sehen, was hier passiert und sich dagegen stellen und versuchen, aktiv etwas zu tun. Ich habe das Gefühl, hier kann ich auch politisch mit einfach meinem Dasein eine Auswirkung haben. Es ist ganz anders, wenn ich in Berlin bin und das Gefühl habe, ich bin einfach nur in einer Bubble und die Menschen teilen alle meine politischen Ansichten. Hier ist es super klar, wenn ich rausgehe, ist es ein Statement. Wenn Menschen mit mir sprechen, ist es vielleicht eine der ersten Personen, die, mit der sie interagieren, die halt nicht einen deutschen Pass haben, die hier teilweise nicht aufgewachsen sind. Und ich stelle mich auch dazu, also ich rede auch offen darüber. Natürlich gehe ich nicht in krasse Konfrontationen. Bis jetzt hatte ich auch glücklicherweise keine schlechten Erfahrungen. Da, wo ich lebe, machen wir auch KünstlerInnen-Residenzen. Es kommen viele KünstlerInnen aus sehr vielen verschiedenen Ländern und Backgrounds. Und bis jetzt war eigentlich alles gut. Und meine persönliche Einstellung ist halt, nachdem ich das auch mit Trump erlebt habe, nachdem ich auch sehe, wie rechtsradikal es auch wird, einer der wenigen Wege darauf zu reagieren, ist halt zu versuchen, im eigenen Leben es so zu gestalten, politisch, wie es geht. Und das heißt für mich, eine Welt aufzubauen, in der ich in Gemeinschaft wohne, wo ich versuche, wirklich Liebe sowie auch einfach Offenheit, damit anderen Menschen zu begegnen und dadurch irgendwie so eine kleine Oase zu bauen. Und das ist mein Weg halt mit dieser, finde ich, sehr schwierigen Zeit in der Geschichte, in der wir leben, halt umzugehen.
Das sagt Patty Kim Hamilton. Sie ist Autorin, Performerin, Regisseurin. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Heute auf den Tag genau, es ist 35 Jahre her, dass in Berlin die Mauer geöffnet wurde. Seitdem hat sich die einst blühende Theaterlandschaft in den neuen Bundesländern sehr verändert. Viele Häuser mussten schließen, anderen fehlt Geld und Personal. Doch es gibt auch Beispiele, die Hoffnung machen, Häuser, bei denen künstlerischer Anspruch und Haltung Hand in Hand gehen, wie in Magdeburg, Cottbus, Neustrelitz oder aber Annaberg-Buchholz. Es wurde auch mal gescherzt, dass dieses kleine Theater im sächsischen Erzgebirge wohl nur deshalb noch nicht fusioniert wurde, weil man im Winter nie weiß, ob man mit dem Gastspiel-LKW die Berge hochkommt. Georg Kasch hat das Haus und sein ambitioniertes Team besucht.
Es ist wirklich nicht so einfach, als kleines Zwei-Spaten-Haus mit begrenzten Mitteln auf sich aufmerksam zu machen. Dem Eduard-von-Winterstein-Theater im äußerst hügeligen Annaberg-Buchholz, eine gute Bahnstunde südlich von Chemnitz gelegen, gelingt gerade genau das. Seit das Haus vor 3 Jahren von Intendant Moritz Gock übernommen wurde, hat es sich mit Ur- und Erstaufführungen überregional einen Namen gemacht. Neben Klassikern wie Die Zauberflöte und Tartuffe stehen Raritäten wie Michael William Bolfs Oper Satanella oder Stückaufträge wie Tammo Gvenitazes Call It Home auf dem Spielplan. Intendant Gock begründet das so.
Wir müssen nach außen hin beweisen, dass es im Erzgebirge Sachen gibt, die es nur hier zu sehen gibt oder zum ersten Mal in Deutschland zu sehen gibt, sodass die Leute von möglichst weit her kommen und sich das anschauen und dass eben bekannt wird, dass es im Erzgebirge keine Gegend von gestern ist, sondern ganz im Gegenteil, es ist eine sehr interessante künstlerische Gegend auch.
Zugleich positioniert sich das Theater klar als ein Ort des Humanismus. In einer Gegend, in der bei den sächsischen Landtagswahlen im September knapp 40% AfD gewählt haben. Geradezu prophetisch wirkt das aktuelle Spielzeitmotto. Werden wir wachsam gewesen sein?
Wir sind parteipolitisch nicht einer Seite zugehörig, wir sind überparteilich, aber wir müssen dafür sorgen, dass diese großen Werte vertreten werden und deshalb haben wir auch auf unserer Homepage das Plädoyer für Demokratie und Menschlichkeit.
150 Menschen aus etwa 20 Nationen arbeiten am Haus und das in einer Gebirgsregion, in der die Menschen traditionell eher unter sich bleiben.
Dieses Theater und diese Institution ist eine Notwendigkeit für diese Region. Nicht nur durch die kulturelle Grundversorgung, sondern auch durch die Internationalität der Belegschaft.
Aber es ist eben nicht nur die Haltung, mit der das Haus auf sich aufmerksam macht, sondern auch die Kunst. Aktuell läuft im Schauspiel die Uraufführung Das Universum versus Alex Woods. Dramatikerin Marisa Wendt hat aus dem britischen Romanbestseller von Gavin Extens ein Stück gemacht, das existenzielle Fragen stellt. Wie entwickelt man Prinzipien? Was ist ein gutes Leben? Gibt es das Recht auf einen selbstbestimmten Tod? Alex ist ein Junge, der dank seiner Freundschaft zum wesentlich älteren Mr. Peterson zu einem Menschen reift, der begreift, was wirklich wichtig ist im Leben. Füreinander da zu sein. Das zeigt sich, als Mr. Peterson schwer erkrankt.
Ich weiß nicht. mögen es nicht, wenn sich Leute um sie kümmern. Aber das wird sich nicht anders lösen lassen. Ich habe sogar schon Bücher über das Pflegen von Angehörigen besorgt. Vielleicht kann ich ja bei ihnen einziehen.
Am Ende muss Alex akzeptieren, dass Mr. Peterson selbstbestimmt sterben will und begleiteten Suizid in Anspruch nimmt. Aber es gibt Trost, den er aus den Werken des US-amerikanischen Autors Kurt Vonnegut zieht.
Das Wichtigste, was ich auf Tralformador gelernt habe, ist, dass ein Mensch, der stirbt, nur zu sterben scheint. In der Vergangenheit ist er immer noch recht lebendig und deshalb ist es ziemlich albern, wenn Leute auf seine Beerdigung weinen.
Regisseurin Holle Münster hat die Geschichte in einem Universum aus Dingen inszeniert, die wie ein Mobile im Bühnenraum hängen und geheimnisvoll leuchten. Dabei findet sie starke Bilder für Alex' Suche danach, was die Welt und das All zusammenhält. Allerdings hätte sie sich dafür ruhig ein bisschen mehr Zeit und Ruhe nehmen können und den Spielerinnen größeren Raum für ihre Rollen geben dürfen. Der Abend passt gut an dieses Haus, das sich um die humanistischen Werte sorgt, das ein Publikum mit Dialogangeboten umwirbt und sich mit Audiodeskription, Gebärdendolmetschern und reizarmen Vorstellungen nachdrücklich um Barrierefreiheit bemüht. Wichtig ist Intendant Gock das auch als Signal an all diejenigen in der Region, die diese Werte teilen.
Es gibt wie überall extreme Menschen, aber es gibt hier auch viele, viele, viele Vernünftige und diesen zeigen wir auch jeden Tag. Wir sind da für euch, wir kämpfen gemeinsam darum, dass sich die Vernunft durchsetzt, dass die Menschlichkeit obsiegt und wo wir sehen, dass das nicht der Fall ist, müssen wir sofort mahnen, mahnen und wieder mahnen und sagen, hallo, Moment, 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 hier geht es um wirklich wichtige Werte und wir verlangen, dass die eingehalten werden.
Moritz Gock ist geschäftsführender Intendant der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH hier in Rang 1, dem Theatermagazin.
Die geniale Stelle.
Und die kommt jetzt mal nicht von einem Theatermacher, sondern von einem Künstler, von Olaf Nicolai.
Also es gibt einen Moment, den man als genial bezeichnen kann.
I don't want to set the world on fire.
Eine Inszenierung, die in den 80er Jahren in damals Karl-Marx-Stadt stattgefunden hat, von Der Volksfeind von Ibsen. Und da steht auf einmal ein Fernseher auf der Bühne, auf einer vollkommen leeren Bühne. Und in dem Fernseher sieht man einen Schauspieler. Und auf einmal ist das Schauspielen im Fernsehen. Und der Fernseher ist auf einmal das, was die Realität auf der Bühne ersetzt. Und zugleich die ganze Theatralität und die ganze Inszenierung von dem, was einem als Realität verkauft wird.
Gordon's makes us drunk.
In einer so klaren Weise vorspielt. Und dieser Schauspieler spricht den Text, trinkt dabei und wird zunehmend betrunken. Viel, viel später habe ich mal ein Video gesehen von den Künstlerpaar Gilbert und George.
Gordon's makes us drunk.
Gordon makes me drunk, wo sie eben Gordon Gin trinken, bis sie einfach nicht mehr können. Ich weiß nicht, ob das dafür eine Rolle gespielt hat, aber das hat genau denselben Effekt gehabt. Man ist auf einmal bestens unterhalten und zugleich hat man eine gute Idee, was hier los ist.
I just want to start a flame in your heart.
Olaf Nicolai mit seiner besonderen genialen Stelle und das war Rang 1, das Theatermagazin. Ich wünsche einen schönen Samstag.